Hohenzollern
und Knauf.
Märkte, Macht und Menschen.
Hohenzollern und Knauf, Ihr Podcast für Märkte, Macht und Menschen, wird Ihnen präsentiert von Business Tipp, das Firmenverzeichnis, das für alle Unternehmer, Firmeninhaber und Selbstständige von großem Interesse sein sollte. Das Portal der Business Tipp bietet nicht nur die Möglichkeit, Ihr Unternehmen kostenfrei zu präsentieren, es ist auch eine wertvolle Quelle für aktuelle Presseinformationen und fachspezifische Artikel zum Thema Marketing, Finanzen und Personalführung. Alles rund ums Business. Ein kostenfreier Eintrag, den können Sie in 5 Minuten unter www.der-business-tipp erstellen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Und damit herzlich willkommen bei Hohenzollern und Knauf. Ich begrüße wie immer meine Kollegin Prinzessin Maja von Hohenzollern und unseren heutigen Gast Janet Peters von J. Peters Consult. Sie ist Change Managerin und Organisationsberaterin und seit über 20 Jahren spezialisiert auf prozessorientierte Unternehmensnachfolge. Außerdem ist sie Vorsitzende in zahlreichen Verbänden, wie zum Beispiel der Kommission für Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Sie ist Vorstandsmitglied bei der LV Ruhrgebiet und. Ich glaube, wir könnten eine ganze Seite damit füllen. Aber ganz wichtig ist, sie ist Co-Autorin bei dem Titel Unternehmensnachfolge Frauen schaffen Zukunft. Frankfurter Allgemeine Buch aus dem September 2023.
Ja, also das ist doch mal eine Einführung hier, ne, und eine ganz, ganz tolle Expertin. Deswegen von mir auch erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie bei uns in der Sendung sind, Frau Peters. Und auch ganz liebe Grüße an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Unser Thema heute ist keine Nachfolge in Sicht, das große Problem der deutschen Unternehmen. Frau Peters, warum ist das so? Warum finden so viele Unternehmen in Deutschland keine Nachfolger oder keine Nachfolgerin?
Das ist ein weites Feld. Das hat Theodor Fontane schon in einer seiner Klassiker erwähnt. Ich glaube, der springende Punkt war im letzten Teil Ihrer Frage. Erst nochmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Und nochmal vielen Dank. Ja, man könnte mit diesen Interessensvertretungen und Verbandsaktivitäten sicherlich Seiten füllen. Sie haben alle den Hintergrund, genau darauf sichtbar zu machen, worum es geht, warum es an Nachfolge, warum das hakt, warum das nicht funktioniert und wo Nachfolger und Nachfolgerinnen sind. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage. Einer der wichtigen Aspekte ist, dass Nachfolge eine der größten Veränderungen im Leben eines Unternehmers, einer Unternehmerin, der Familie in einem Unternehmen und des Unternehmens selbst ist. Deswegen, Sie haben schon genannt, Change Management und Organisationsentwicklung bedeutet, wir müssen hier Veränderungen anstoßen. Und das ist natürlich zum Teil genau das Gegenteil, worauf sich der Mittelstand, die mittelständischen Unternehmer beziehen, worauf ihr Erfolg basiert. Oft seit vielen hundert Jahren, kann man ja schon fast sagen. Und ich glaube, wenn man nach Nachfolgern sucht und diese üblichen Profile, wenn es denn dann überhaupt ein Anforderungsprofil für jemanden erstellt wurde, der das Unternehmen fortführen soll, dann sucht man, genau was Sie angedeutet haben in der Frage, dann sucht man wahrscheinlich nach Männern, nach männlichen Unternehmern, weil man es eben so gewohnt ist. Jetzt ist es sehr plakativ, es hat sich schon viel getan, aber eine der Dreh- und Angelpunkte ist genau, dass wir auf 50% unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenzials und auf 50% unseres Arbeitsmarktes, nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitsmarktpotenzial verzichten, wenn wir da nicht selbst den Blick weiten und diese Veränderung angehen. Also das ist einer der Hauptgründe. Ja, ja. Nicht alleine, aber einer der Hauptgründe.
Genau, mein Thema vielleicht einfach nur mal zur Einordnung. Ja. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, über was reden wir hier eigentlich? Wir reden, um das mal in Zahlen auszudrücken, aktuell eine Studie der KfW, die sagt, bis zum Jahr 2026 suchen ungefähr 560.000 Unternehmen der 3,8 Millionen kleinen und mittelständischen Unternehmen einen Nachfolger oder bestenfalls auch eine Nachfolgerin. Von diesen 560.000, die da suchen, planen ca. 190.000 aus dem Markt, ohne einen Nachfolger auszuscheiden. Das heißt, die sagen, gut, wenn ich keinen finde, dann nach mir die Sintflut, dann stampfe ich die Bude eben ein. Und das sind, ja, finde ich, schon mal ganz schön große Hausnummern, die eine ja, dramatische Auswirkung auf die deutsche Gesamtwirtschaft haben können. Und um auf den Frauenanteil auch gleich mal einzugehen, es gibt hier eine interessante Studie der Albright-Stiftung, die sagt, dass unter den 1.000 größten Familienunternehmen in Deutschland, es gibt natürlich auch kleinere, aber unter den 1.000 größten, weniger als 5% Frauen als CEOs vertreten sind. Und damit hinkt Deutschland, wie auch in vielen anderen Dingen übrigens, im internationalen Vergleich ganz schön hinterher. Ist es also ein typisch deutsches Problem, Frau Peters? Und wenn ja, warum? Woran liegt das?
Jein. Ein klares Jein. Es ist kein typisch deutsches Phänomen, weil die Sichtbarkeit, das Ernstnehmen von Frauen, das die Gleichstellung, also alles das, was wir aufzählen müssten, wenn es darum geht, warum haben wir keine Parität? Und ich spreche nicht von Quote, sondern ich spreche von Bewusstsein, von wirklich Mindset öffnen dahingehend, dass für ganz, ganz viele Tätigkeiten und Aufgaben die Frauen nicht die Besseren sind, aber mindestens genauso gut und sie anders an auch Unternehmensführung herantreten. Und Unternehmensführung verstehe ich wirklich als die betriebswirtschaftliche, die fachliche und die unternehmerische. Das wird nämlich häufig unterschätzt, dass es diesen dritten Aspekt gibt. Man spricht immer, ja, du bist aber nicht, ich habe einen Schwerpunkt in Industrie und Handwerk in meiner Beratung. Ich habe auch einen Schwerpunkt in Größen. Das ist vielleicht interessant bei dem zweiten Teil meiner Antwort. Und wir machen das anders. Und das ist ja total richtig und gut. Also das heißt, wir sind eigentlich als gemischte Teams gut. Aber wenn Frauen dafür gar nicht vorgesehen werden, kann man auch nichts mischen und kann man auch nichts ergänzen. Das ist kein deutsches Phänomen alleine. Es prägt aber den Mittelstand. Und der deutsche Mittelstand ist eben kein weltweiter Mittelstand, sondern ein sehr originäres, wunderbares, wie ich finde, weil stabilisierendes, auch Demokratie stabilisierendes Moment, dass es so in den anderen Ländern, in den europäischen Ländern, aber auch weltweit nicht gibt. Und insofern ist es ein deutsches Phänomen, aber nicht alleine aufgrund der, wir übersehen die Frauen oder schätzen sie nicht wert.
Gerade vor Ihrer Aussage, dass man ja immer sagt, der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Er stellt mit Abstand die meisten Arbeitsplätze. Ich glaube, es sind ungefähr 72% oder 76% der Arbeitsplätze in Deutschland, die vom Mittelstand und nicht von der Großindustrie gestellt werden. Umso dramatischer könnten natürlich die Folgen für die deutsche Wirtschaft und die Zukunft Deutschlands sein, wenn eine so große Anzahl von Unternehmen, wie gesagt, wir sprechen ja um circa 560.000 Unternehmen, möglicherweise keine Nachfolger oder keine Nachfolgerin finden. Es ist immer wieder genannt worden, dass Frauen vielleicht nicht berücksichtigt werden. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch andere Aspekte, dass beispielsweise viele von der jüngeren Generation, und wir reden hier auch über die berühmte Generation Z natürlich, Angst auch haben vor der aktuellen wirtschaftlichen Situation oder der wirtschaftlichen Zukunft Deutschlands, vor den hohen Energiekosten, der Bürokratie. Also ich will damit sagen, einfach den schlechten Standortbedingungen, die der Wirtschaftsstandort Deutschland bietet und die dann möglicherweise auch eine solche Herausforderung, ein solches Unternehmen unter diesen heutigen Bedingungen, die ja vielleicht ganz anders waren, als das der Vater früher hatte, zu übernehmen.
War jetzt keine Frage, sondern eine Beschreibung, der ich natürlich zustimme.
Ja. Der Herr Knauf kann ja dazu vielleicht auch mal sagen. Herr Knauf, wollten Sie denn nicht schon immer mal Unternehmensnachfolger werden?
Ja, wenn das Unternehmen zu mir passt und ich doch meine Fähigkeiten entfalten kann, natürlich ganz, ganz klar. Was mir nur auffällt, ist, selbst wenn ich Unternehmensnachfolger in der Familie habe und da habe ich weiblich und männlich drin, dann wird sich ja meistens für männlich entschieden, muss man ja nun mal sagen, ja. Und das finde ich natürlich bei Zeiten wie jetzt dann schon so ein bisschen überlegenswert, wo ja meine die Frauen in den letzten Jahren und Jahrzehnten klar für ihre Rechte hervorragend gekämpft haben, angekommen sind. Wieso überlässt man das Feld dann nicht lieber der Frau anstatt einem Mann? Das würde mich dann schon interessieren.
Aber wie nehmen Sie das denn wahr, Herr Knauf, in Ihrem Umfeld? Sie haben ja sehr viel mit Finanzunternehmen zu tun, mit Investmentfonds, mit Banken, mit allem, was eben dazugehört in dieser Branche, die ja auch, ich meine, da gibt es zwar auch schon viele Frauen, auch im Bankenwesen, aber da stoßen doch auch häufiger an die Glasdecke. Sehen Sie da schon irgendein Umdenken? Sehen Sie da eine Veränderung, dass es da auch Frauen gibt? Oder kennen Sie Frauen aus diesem Bereich, die sagen, jo, ich bin ready, ich bin qualifiziert, ich bin motiviert. Ich würde sehr gerne ein Unternehmen aus dieser Branche übernehmen.
Ja, die Frauen sind selbstverständlich da, aber es ist nicht die Masse, muss man sagen. Das ist eher ein sehr, sehr kleiner Teil ab einem gewissen Alter, heißt ab 40, 45 in der Liga. Ja, da treffe ich gerade im Finanzwesen häufig halt eben eher auf Männer anstatt auf Frauen, was natürlich auf der einen Seite sehr, sehr bedauerlich ist.
Aber das ist ein großes Thema oder ein großer Faktor bei der Unternehmensnachfolge, jetzt abgesehen mal von Standortfaktoren, Angst vor der Zukunft, veränderten Energiepolitik und so weiter, ist bei Frauen immer wieder das Thema Kinderbetreuung. Das haben wir auch in unserer letzten Sendung. Da hatten wir Professor Dr. Dr. Clemens Füst zu Gast vom IFO-Institut, der Präsident. Und auch da, dem haben wir das auch schon wieder mal in aller Deutlichkeit gesagt, ja, dass wir schon gefühlt 30 Jahre in Deutschland darüber sprechen. Und ich der Meinung bin, dass das viele Frauen vom Arbeitsmarkt fernhält. Vielleicht ist das ja auch gewünscht. Es gibt ja auch Parteien, die eine Herdprämie ausrufen. Aber man könnte doch sehr einfach einen Betriebskindergarten einrichten, so wie es das in anderen Ländern oder früher auch in der DDR gab. Das habe ich dem Herrn Fürst auch schon vorgeschlagen, dass man sagt, Unternehmen ab 50 Mitarbeitern beispielsweise bekommen einen Betriebskindergarten, den sie steuerlich absetzen können. Und dann hätten eben die Mütter und Väter, die ein Kind haben, den gleichen Arbeitsweg hin und auch zurück, könnten in der Mittagspause nach dem Kind schauen, zusammen essen. Also da hätte keiner Stress, auch wenn es mal 5 Minuten länger dauert, weil man weiß, das Kind wartet ja eh im betrieblichen Kindergarten. Das hätte viele Vorteile und es würde natürlich insbesondere für Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit sich bringen. Warum, liebe Frau Peters, gibt es solche Ansätze, die ja eigentlich auf der Hand sind, aus meiner Sicht auch kein Hexenwerk werden? Wir reden gefühlt 100 Jahre darüber. Warum passiert das nicht?
Ich komme jetzt ins Stottern, was mir selten passiert, weil es einfach so viele Aspekte gibt, über die wir heute sprechen könnten. Vielleicht fangen wir genau an dem letzten Punkt an. Aus meiner Praxis, es ist eine junge Nachfolgerin, die aus einem kleineren Unternehmen, einem mittelständischen Unternehmen kommt. Die ist hervorragend ausgebildet, betriebswirtschaftlich ausgebildet, fachlich. Also da geht es um Ingenieurdienstleistungen in diesem Betrieb, 100 Mitarbeitende, ein guter Umsatz im weiten Millionenbereich. Und die ist auch über Konzerne und durchs Ausland, in Anführungszeichen, das sagt sie selbst immer, getingelt, um dann letztlich doch, und es wird ihr tatsächlich offen gelassen, also es wurde ihr tatsächlich überlassen, willst du das Unternehmen übernehmen? Ja, nein. Und sie hat gesagt, eine der entscheidenden Kriterien war, dass sie, wenn sie das Unternehmen übernimmt, ansonsten hätte sie neu gegründet, um folgenden Aspekt zu bewirken. Es gibt zunehmend auch Väter, die nicht nur Kinder in die Welt setzen lassen wollen, das ist ein Zitat von einem jungen Vater, sondern die erleben wollen. Und sie hat das Unternehmen letztlich auch übernommen, um genau das selbst in Eigeninitiative, ein Betriebskita, Betriebskinderbetreuung. Und was dieses Unternehmen, das ist in NRW, was dieses Unternehmen nicht mehr hat seitdem, das ist ein Problem, Fachkräfte zu bekommen, Personal zu bekommen. Die müssen aussuchen, die hatten ein hervorragendes Konzept, aber die können sich aussuchen, die können sich die guten Leute aussuchen.
Aber da sieht man mal, wie einfach das wäre, ne, für viele
Ja,
Unternehmen,
genau.
die hier immer nach Fachkräften verzweifelt suchen,
Ja.
dafür irgendwelche Sportstudio-Mitgliedschaften, volle Obstkörbe und ansonsten solche alten Sachen
Obstkörbe,
anbieten,
genau.
anstatt einfach mal wirklich das Naheliegendste und das
Ja.
Wichtigste, nämlich die Kinderbetreuung. Also aus meiner Sicht, ich habe das Gefühl, dass das Thema ist ja nun allseits bekannt. Es wäre aus meiner Sicht auch nicht so schwierig zu lösen, dass man das irgendwie ja, mit Absicht nicht löst, wie auch immer, aber den Unternehmen selbst würde es ja freistehen, so etwas einzurichten. Das wäre vielleicht mal eine gute Möglichkeit. Jetzt noch mal eine andere Frage. Wenn man jetzt in Ihrer Beratung, ja, Sie beraten ja Unternehmen und auch Kandidaten und Kandidatinnen auf der anderen Seite für solche Übernahmen. Jetzt ist da ein junger Mensch, Mann oder Frau, ist egal, oder alles, was dazwischen ist, ne, gibt es ja heute auch. Und sagt, ich wäre bereit für eine solche Aufgabe. Ich möchte gerne ein Unternehmen übernehmen. Jetzt kostet das ja auch ein bisschen was. Ist ja jetzt ja nicht nur, dass ich dafür qualifiziert und motiviert sein muss, sondern so ein Unternehmen, das muss man ja in der Regel auch mit ein bisschen Geld bezahlen. Und zwar wird das ja meistens so ermittelt, wenn ich recht informiert bin, dass man ja so das Betriebsergebnis der letzten 8 Jahre, sagt man dann so Pi mal Daumen, addiert. Und daraus ergibt sich in etwa der Wert des Unternehmens. Natürlich gibt es noch ein Betriebsvermögen und vielleicht hatte man in dem einen oder anderen Jahr die Bilanz mit Abschreibung und so auch ein bisschen in die eine oder andere Richtung gebracht. Das kann man dann natürlich alles noch individuell erklären und verhandeln. Aber im Wesentlichen sagt man, 8 Jahre des letzten Betriebsergebnisses werden addiert und das in etwa gibt den Wert. Jetzt ist es ja so, dass sich das ja nicht jeder leisten kann. Und gerade wenn Sie sagen,
Ja.
Unternehmen, die ein paar Millionen Umsatz machen, man multipliziert das dann noch, ja, und addiert das. Das hat ja jetzt mal nicht jeder eben auf dem Sparbuch liegen. Wie macht man das denn?
Ich muss jetzt ein Stück ausholen. Mein Tätigkeitsfeld, bei Beratung denkt man immer so, ich gehe da rein, also ich nehme eh viel, viel Geld dafür. Ich gehe da rein, ich analysiere da was, ich mache vielleicht eine Bewertung, schaue mir die Kennzahlen an, schreibe ein Konzept und dann bin ich weg. Nein, das mache ich nicht. Sondern ich bin als Change Managerin tatsächlich vom allerersten Gedanken, und es war mir eben nochmal wichtig, das wirklich zu erwähnen, weil wir einen wertvollen und erhaltenswerten Mittelstand haben. Was nicht bedeutet, dass von den 190.000 Unternehmen, die sagen, oh, dann macht mir die Sintflut, wenn ich keinen finde, auch wirklich alle erhaltenswürdig sind. Das klingt jetzt sehr
Ah ja, da gibt
brutal,
es mit Sicherheit
weil
auch
wir
eine
sprechen auch
Bereinigung,
von,
wo ich
ja,
auch sage, bei
natürlich.
manchen ist auch absehbar, die sind auch so stur und veraltet in ihren ganzen Strukturen, das wird
Das
einfach
waren sie auch schon vor
sterben und
10 Jahren.
das passiert so. Ja.
So, genau. Also das hat auch nichts mit Nachfolge zu
Ja,
tun,
ja.
sondern das hat was einfach mit Verschleppen von
Bereinigungsgrund,
Digitalisierung,
ja.
von Investitionen, von, es ist noch früher immer Jute gegangen, es geht jetzt aber nicht mehr gut. Wir haben eine massive Beschleunigung in den Märkten. Wir haben alle möglichen Faktoren, die ja aber nicht unbedingt, sorry, todbringend sind, sondern mit denen man sich eben auseinandersetzen muss. Also vom allerersten Gedanken von, ich muss mein Unternehmen anders aufstellen, weil ich verstehe Unternehmensnachfolge als Unternehmensentwicklung und nicht als, wir machen die Braut schön, dann kriegen wir Geld dafür und weg sind wir. Weil wir sprechen in der Regel auch von den und bei den Unternehmern. Und es sind bei den Übergebenden sind es in der Regel die größte Anzahl sind eben Männer. Also wir sprechen bei den Unternehmern auch von Lebenswerk. Da hat auch oft eine ganze Familie gelitten oder mit unterstützt. Also wir sprechen auch, da hat jemand auch etwas aufgebaut. Und die meisten, die dann so lapidar sagen, naja, nach mir die Sintflut, dann verkaufe ich es halt oder mache es zu oder keine Ahnung, drauf angesprochen, sagen die, ich bin nicht so arrogant, Frau Peters.
Ja.
5 Minuten später, Sie haben da wohl auch recht mit Lebenswerk. Und
Also
dieses
wenn ich da
Lebenswerk, ja
gerade
bitte.
die Zahlen auch zu liefern kann, das bestätigen auch die Zahlen,
Gerne.
dass ein Drittel der Firmeninhaber über 60 sind. Das ist also dreimal so viel wie vor 20 Jahren. Ja? Im Schnitt sind die auch eine kurzfristige Nachfolge anstreben, 64 Jahre alt nach den KfW-Zahlen. Also das heißt, wir reden hier wirklich Menschen, die da, wie Sie schon zu Recht sagen, ein Lebenswerk aufgebaut haben und natürlich auch möchten, dass ihr Baby in sehr, sehr gute Hände kommt. Aber nochmal zurück zu der Frage.
Zu den
Ich
Finanzen, genau,
ein
wollte ich
Mensch,
jetzt
ein
sagen.
junger Mensch, ein mitteljunger Mensch, ein
Ja.
mittelalterlicher Mensch, wie auch immer, und ich möchte sagen, ich würde gerne ein Unternehmen übernehmen. Habe aber jetzt zufällig nicht ein paar Millionen in der Haushaltskasse übrig, um das zu erwerben. Wäre aber ein guter Nachfolger oder eine würdige Nachfolgerin, die das mit Liebe, Passion, Motivation und Kompetenz führen könnten. Wie kommt man da zusammen?
Also nochmal, wir sprechen auch von Beratungs- und Entwicklungszyklen. Also von, ich habe ein Unternehmen, das nicht nur aufgrund des Alters, sondern vielleicht rechtzeitig, und zwar rechtzeitig am Anfang von 3, 5 oder 7 Jahre Arbeit, die wir nicht nur analysieren, sondern die wir solch ein mittelständisches Unternehmen für die Zukunft aufstellen. Und über diesen langen Zeitraum, also da könnten wir, wenn das interessiert, gerne auch wahrscheinlich Tage drüber sprechen, wie viel wunderbare und wichtige Arbeit geleistet werden muss, weil diese Unternehmen oft im Kern hervorragend aufgestellt sind, aber diesen Verzug drin haben. Also der deutsche Mittelstand beruft sich in der Regel auf Traditionen, und das ist richtig und wichtig, auf Strukturen, die lange funktioniert haben und die sich auch, und jetzt kommen wir zu den Finanzen, die sich in der Regel über eine sehr hohe Eigenkapitalquote, über eigenes Geld, wenig Bankfinanzierungen, über ein Geschäftsfeld, was gut eingeführt war, hervorragend mehr oder weniger selbst finanziert haben. Und jetzt kommt seit 10, knapp 15 Jahren immer mehr Geschwindigkeitszuwachs, immer mehr Finanzierung, Fremdfinanzierung dazu, sodass diese Unternehmen es in Anführungszeichen gar nicht gewohnt sind, über Finanzierungen nachzudenken. Das heißt, das Wichtige für so jemanden, der sagt, ich stamme jetzt nicht aus einer Familie, also das, und das ist schwierig genug, familieninterne Familie ist schwierig und kompliziert genug. Ich bin jetzt jemand, ich bin der Meinung, ich kann so ein Unternehmen übernehmen, aber ich habe nicht das Geld. Ich würde ihn oder sie sehr frühzeitig in diesen Neuaufstellungsprozess schrittweise einsetzen. Und dann
Also
sind sie
das heißt,
schon
also Unternehmen,
schrittweise.
wenn ich Sie, also der Rat von Ihnen an Unternehmen ist, frühzeitig an die
Ja.
Nachfolge zu denken, das quasi als einen gleitenden Prozess über
Unbedingt.
mehrere Jahre zu beginnen, nicht erst, wenn mir einfällt, oh, das Kreuz schmerzt, die Knie sind auch morsch und ich habe das Gefühl, bis nächstes Jahr mache ich es noch und dann muss ich aber irgendwie aufhören und dann fange ich mal an, jemanden zu suchen,
Exakt.
sondern das wirklich als einen Übergabeprozess über Jahre zu betrachten. Und da, soweit habe ich Sie verstanden, besteht auch die Möglichkeit, dass man geeignete Kandidaten und Kandidatinnen
Exakt.
ins Unternehmen reinholt, die da vielleicht erstmal in der Geschäftsführung mit tätig
Genau.
sind und das Unternehmen dem Zeitpunkt erstmal noch nicht komplett übernehmen, sondern sich da auch erstmal
Ja.
reingrooven. Ist das was? So den Spirit und die Philosophie dieses Unternehmens aufnehmen und die dann aufgebaut werden, um dann am Tag X dieses Unternehmen möglicherweise übernehmen zu können. Also
Exakt.
rechtzeitig für die Vorsorge oder die Nachfolge sorgen, das ist auf jeden Fall
Genau.
aus Ihrer Sicht ein wichtiger Hinweis. Machen das denn
Vielleicht,
viele rechtzeitig oder machen das viele Unternehmen zu spät aus Ihrer Sicht?
ich wollte gerade sagen, das machen viele zu spät und deswegen wiederhole ich das auch gerne so immer. Nicht, weil ich so gerne so einen langjährigen Prozess habe, sondern weil die Erfahrung zeigt, es ist ein Unternehmen aufzustellen, anzupassen an die Gegebenheiten, selbst neue Geschäftsfelder zu entwickeln und nicht nur zu digitalisieren, sondern zu schauen, okay, wir machen das jetzt seit 100 Jahren, aber was davon hat die Zukunft in 15 oder 50 Jahren? Also generationenübergreifend zu denken, hat mit der eigentlichen Nachfolge gar nichts zu tun. Sie haben immer mehrere Generationen in einem Unternehmen, bei den Arbeitskräften, bei den Mitarbeitenden. Und sie haben immer, wenn Sie ein Unternehmen aufbauen, es sei denn, Sie machen Startup, zack, und in 5 Jahren bin ich dann wieder weg. Das ist nichts Schlimmes, aber es ist nicht mittelständisches Unternehmertum. Und mittelständisches Unternehmertum bedeutet, ich baue etwas auf und ich erhalte es nicht nur stumpf, sondern ich passe es den Gegebenheiten an und sorge für Zukunftsfähigkeit. So, und das braucht die Zeit. Das ist ein Prozess, das ist ein absoluter Prozess, den man auch begleiten und steuern muss. Und der Vorteil davon ist, wenn ich frühzeitig beginne, habe ich selbst noch die Möglichkeit, mitzugestalten und wirklich Stück für Stück abzugeben. Und der kommt, ich habe nicht wenige Fälle, ja, wir haben keine Nachkommen oder die Kinder wollen es nicht. Das ist nicht richtig und das ist nicht gut. Und übersehen, dass vielleicht ein Betriebsleiter im Unternehmen ist, der mit Ende 30 da ist, der den Betrieb kennt und der sagt, er ist noch nie auf die Idee gekommen, dass er das schrittweise übernehmen kommt, weil er sieht genau, was Sie eben sagten. Ja, aber wie finanziert er das denn? Aber wenn Sie doch 5 Jahre Zeit haben, wenn Sie die Möglichkeit haben, und es gibt Fördermittel für sowas, die KfW, die also hier in NRW, die NRW-Banken, die Bürgschaftsbanken bundesweit, die haben diese Programme. Es gibt Fördermittel und es geht auch schrittweise. Im Handwerk gibt es Meisterprämien, die bedeuten, haben Sie einen Meister und ist es ein meisterpflichtiges Gewerk? Und wir sprechen bei den Handwerksunternehmen ja nicht nur von den 3-Mann-Betrieben um die Ecke, sondern wir sprechen von deutschlandweiten, von bundesweit führenden Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Das sind Handwerksunternehmen. Sie haben aber die Möglichkeit, Meisterprämien in Anspruch zu nehmen. Aber wenn Sie das schrittweise machen, dann gibt es in Hinsicht Finanzierung die Zeit und die Möglichkeit, das auch in Ruhe zu gestalten, sich fördern zu lassen. Mhm. Und Sie haben vor allen Dingen eine viel höhere Chance, dass das funktioniert.
Denn also das ist ein guter Punkt, was Sie sagen. Also mich wundert das auch oft bei Unternehmensnachfolgern oder generell auch, wenn jemand für sein Unternehmen neue Führungskräfte sucht, dass da so oft extern gesucht wird und so wenig intern. Weil es gibt dort oft immer Menschen, die wirklich viele, viele Jahre in diesem Unternehmen mit Leib und Seele dabei sind und dass man dann immer meint, die Glückseligkeit lege darin, dass man irgend so einen Karrierehopper von außen anheuert, der dann 2 Jahre hier mal CEO ist und 2 Jahre mal da und 2 Jahre mal dort, aber eigentlich gar keine Identifizierung mit jedem jeweiligen Unternehmen richtig hat und ausbildet. Das habe ich noch nie verstanden und ich glaube, da sollten vielleicht die Unternehmen tatsächlich mal gucken, wer sind denn? Weil ich glaube, dass Loyalität eines der wichtigsten Eigenschaften, eine der wichtigsten Eigenschaften ist, die man auch in so einem Unternehmen und gerade als Nachfolger oder Nachfolgerin haben sollte. Jemand, der das Unternehmen wirklich kennt, der es schätzt, der seine Werte kennt und vertritt und lebt, ja, und dem man vertrauen kann, der loyal ist, ja. Und also da lieber mal ins eigene Unternehmen schauen, noch ein guter Tipp. Und was mir noch so einfällt, also ich kenne ja natürlich auch viele Familienunternehmen, und habe damit in meinem Bereich zu tun. Wie gesagt, ich bin ja im Lizenzbereich unterwegs als Designerin und arbeite da mit verschiedenen Unternehmern im Konsumgüterbereich. Das heißt, ob das jetzt Teppichhersteller sind, Möbelhersteller sind, Spielzeughersteller sind, Leute, die Windeleimer produzieren oder andere Dinge. Ja, es ist wirklich Haushaltswaren, Haushaltsprodukte und, querbeet. Aber es ist fast immer dasselbe Bild, wie Sie es sagen. Es ist ein Familienunternehmen, was der Vater schon hatte oder der Urgroßvater, nein. Es sitzt ein Mann dort, meistens der Sohn. Die sitzen oft auch da habe ich das Gefühl, so ganz glücklich sind sie nicht mit den Schuhen, in die sie da gesteckt wurden. Da meint man, vielleicht hätten die auch lieber was anderes gemacht und wurden da ein bisschen zu verdonnert. Sie sehen also zumindest auch oft so aus. Und man merkt ihnen auch an, dass sie zu dem Unternehmen beziehungsweise auch zu den Produkten und zu dem, was sie da machen oder so, gar nicht so wirklich so einen Bezug haben. Ich sage jetzt mal so, ich kenne auch viele Männer, die sitzen in Kinderwagenunternehmen und stellen Kinderwagen her. Ja? Gut, da ist wenigstens doch so ein paar technische Spielereien an Kinderwagen. Aber wenn ich dann frage, wissen Sie denn eigentlich, was Ihre Zielgruppe ist, wer das ist, wie sieht denn die Frau, ihre Kundin aus, die einen Kinderwagen kauft? Da brauche ich schon gar nicht weiterfragen, weil die wissen schon beim Wort Zielgruppe gar nicht, was ich meine. Ja? Und das sind auch immer noch Unternehmen, die haben keine Social-Media-Auftritte. Warum? Ja, uns kennen sie doch in der Branche, ne? Brauchen wir nicht. Uns kennt man doch. Also das heißt, da ist auch immer als Produzent und Hersteller das Denken und die Einstellung vorhanden, dass man sich in der Branche ja kennt. Ich kenne ja meine Kunden, also sprich meine Endabnehmer oder die kennen mich, die Zulieferer. dass man aber als Unternehmen generell heute eine Sichtbarkeit am Markt braucht und dass ein außerhalb dieser Blase, dieser Bubble in der Branche vielleicht niemand kennt, ja, und dass es da heute auch wichtig ist, Präsenz und Sichtbarkeit zu haben, das ist da gar nicht angekommen, ja. Und die machen das tatsächlich so, wie es der Vater schon gesagt hat, und das geht halt weiter. Das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert, aber das sind auch so Unternehmen, wo ich denke, oder wo man es auch oft dann sieht, dass die dann nicht mehr die Kurve für die Zukunft kriegen. Aber wenn man jetzt als Bewerber in ein solches Unternehmen kommt und überlegt, das zu übernehmen, und man hat dann da so einen sturen, naja,
Patriarchen.
älteren Herren, sage ich mal, vor sich, ja, der sehr eingefahrene
Oh ja, stimmt,
Meinungen
der sieht
hat
auch
und ein
Sendung.
bisschen
Der gibt mal
angestaubt
gar
ist
nichts
und so weiter. Ne? Da hat man doch auch.
ab.
Also, möchte man sich das wirklich antun? Das ist die Frage. Also weder als Frau noch als Mann, als Frau wahrscheinlich noch weniger, aber als junger Mensch. Oder sagt man dann, also bevor ich mich hier mit so einem alten Hornochsen rumärgere, dann gründe ich doch lieber gleich selber. Da bin ich mein eigener Chef, meine eigene Chefin und dann mache ich so, wie es ist. Und dann muss ich mir nicht noch 10 Jahre graue Haare wachsen lassen, bis ich den
Ja.
Alten von irgendwas überzeugt habe. Also ist das auch etwas, was in Ihrer beruflichen Beratungssituation zum Tragen kommt?
Ja, aber ja, genau das. Vielleicht eines, nicht nur der Titel in dem FAZ-Buch, sondern eines meiner Motto, also oder mein eigentlich mein zentrales Motto lautet: Nachfolge ist wie Gründen, nur krasser. Und
Genau. Ja, das ist ein gutes Wort.
das stimmt. Also das ist natürlich diese Abwandlung von machen ist wie wollen, nur krasser. Und genau darum geht es. Ich möchte an dieser Stelle ganz gerne, ja, es gibt diese Patriarchen. Das ist keine Karikatur, sondern das ist so. Und ich hatte, glaube ich, und ich meine das mit vollem Respekt, eben beschrieben, dass da jemand rausgezogen ist nach seinen traditionellen Vorstellungen und hat da vielleicht auch das Unternehmen übernehmen müssen von seinem Vater. Und der macht und der schafft und der sagt 35-Stunden-Woche, was soll ich denn dann ab Dienstagabend tun? Also das heißt, und ich habe einen vollen, großen, ja, habe ich jetzt.
Ja.
Aber das Schlimme
Sind
ist
mir
ja noch,
bekannt, diese
also
Patriarchen, sind mir bekannt.
die Steigerung davon ist dann noch, dass ich auch häufig sehe, dass die ja gar nicht so frei tun und wirken und sich entfalten können,
Ja.
wie sie gern möchten, sondern in sehr vielen Situationen oder Unternehmen ist das so, dass der Vater, der alte Patriarch, dann noch
Ja.
in so einer Art Familienstiftung oder in so einer Art Familienrat oder Aufsichtsrat oder wie auch immer über dem Sohn thront und da noch alles überwacht und da, das ist so dieses Uli Hoeneß-Syndrom, ja, dass man da
Können
immer
nichts abgeben, das ist das
Genau,
Problem.
und das ist
Können
natürlich
nichts
ganz
abgeben.
schwierig. Und ich habe wirklich schon sehr lustige Situationen überlebt. Also es war, ich weiß, es ist ein Bettenhersteller, ich sage jetzt den Namen nicht, aber da war das auch so. Und da war es so, dass es dann so einen Familienrat gab, in dem saß nicht nur der Vater, sondern auch noch die Freundin vom Vater. Der eine war vom Hühnerzüchterverein, der andere war ein Friseur. Und die
Oh.
entscheiden dann, ob ein
Ja.
Bettenunternehmen jetzt eine Kooperation eingeht, da und dahin expandiert, das und das macht und haben dann wirklich einen Hühnerzüchter, den Dorffriseur und den Vater noch dabei. Also das sind natürlich sehr schwierige Umstände und da kann ich schon auch verstehen, dass der ein oder andere sagt, ich habe jetzt nicht so eine große Lust, ein solches
Ja.
Unternehmen zu übernehmen.
Und jetzt kommt die Frau Peters ins Spiel. Es steht im Zentrum meiner Arbeit genau das. Also ich kann nicht zaubern, aber die meisten meiner, seit über 20 Jahren, die meisten meiner Beratungsaufträge oder meiner Begleitungsaufträge, je nachdem, wie Sie das nennen wollen, die funktionieren. Die sind unterschiedlich langwierig, unterschiedlich komplex und kompliziert. Und ich würde jetzt ganz gerne einfach mal eine Lanze brechen, und zwar zum einen für die jungen Leute und zum anderen für die eben erwähnten, die so große Schwierigkeiten haben, abzugeben. Weil das muss man verstehen. Also ich muss es verstehen, ich muss damit umgehen, weil aufgrund dieser eigentlich ja gar nicht finanziellen oder juristischen oder steuerrechtlichen oder erbrechtlichen Phänomene, aufgrund dieser lassen Sie es mich emotionalen oder nicht geklärten Verbindungen von Familie und Familienunternehmen, Unternehmerfamilie und hin und her, scheitern 75 bis 80% aller Unternehmensnachfolger.
Glaube ich sofort.
Wow. Je nach Untersuchungen. Das sind die Faktoren. Und ich bin nicht selten beim dritten geplatzten Notartermin dabei gewesen, um dann zu sagen, okay, dann fangen wir noch mal ganz von vorne an. Aber jetzt bitte eine Lanze. Ich möchte diese Lanze brechen, weil wenn Sie, also es gibt Sturköpfe, die gibt es bei Männern wie Frauen, wie bei denen dazwischen, das gibt es bei den Jungen wie bei den Alten. Aber wenn Sie aus welchen Gründen auch immer dieses Unternehmen entweder übernommen haben vor 30 oder 40 Jahren, Sie haben gemacht, Sie haben sich danach ausgerichtet, das Leben, das Familienleben hat gegebenenfalls auch schwer gelitten. Und ich habe nicht selten weinende Partner und Partnerinnen mit in dem Familienrat, den ich in der Regel immer gründe, wenn es um Familienbetriebe geht, um überhaupt mal zu klären, wer steht hier wem im Weg. Also steht das Unternehmen der Familie im Weg? Ist die Familie, also das zu klären, dann haben Sie da aber einen Menschen, der ja sein ganzes Leben auf das Machen, Wachstum, Weiterführen und Fortführen blickt, der hat nicht gelernt, abzugeben und loszulassen. Und ich möchte das mit vollem Respekt sagen, das ist dann auch schwierig. Da gibt es Sturköpfe, okay, aber bin ich auch, sonst hätte ich diesen Job nicht.
Also das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass man hier schon therapeutische Fähigkeiten in Ihrem Beruf mitbringen muss. Und ich sehe schon förmlich, wie Sie eine Familienaufstellung bei Ihren Beratungen vornehmen.
Nee, mache ich nicht,
aber meine Frage möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen. Und zwar für die U50 Leute, die es am Markt gibt. Es ist mir völlig unerklärlich, dass es in Deutschland immer wieder heißt, wir haben einen Fachkräftemangel, wir finden keinen und so weiter. Wir quälen uns mit dieser Generation Z rum, die angeblich nicht arbeiten wollen und horrende Forderungen haben und so weiter. Dabei erlebe ich auf der anderen Seite, dass es so viele top qualifizierte Ü50 Menschen gibt, Männer wie Frauen, die eine tolle Ausbildung haben, die vor allen Dingen über Erfahrung in vielen Bereichen verfügen, die familientechnisch, was die Kinder angeht, aus dem Gröbsten raus sind, ja, die genau wissen, wo sie im Leben stehen, also die meisten zumindest, ja, die auch eine Loyalität für Unternehmen mitbringen. Also das sind doch wirklich ganz, ganz wertvolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kommen die denn heute für Sie oder in Ihrem Bereich auch als Nachfolger und Nachfolgerinnen in Frage? Oder suchen die alle junge Leute? Das wollte ich jetzt wissen.
Wenn Sie das anfangs tun, dann versuche ich darauf einzuwirken, wirklich die gesamte Situation zu sehen. Und so blöd das klingt, wirklich zu sehen, was ist für das Unternehmen gut. Wir sprechen bei der Nachfolge in der Öffentlichkeit, und manchmal kriege ich da noch mehr graue Haare, als ich eh schon habe, wird in der Öffentlichkeit Nachfolge als die vielleicht 3 oder 6 Monate gesehen, in dem da Unternehmensbewertungen gemacht werden, Verträge aufgesetzt werden, Notare. Das ist Unsinn. Das müssen Sie irgendwann tun, aber es geht doch bei der Nachfolge um den Erhalt und die erfolgreiche Fortführung dieser Unternehmen.
Also ein langfristiger Prozess. Ich frage jetzt mal so, der Herr Knauf, der hat schon gar keine Haare mehr, also ne, der ist auch ein Stück weiter als Sie. Aber hätte der denn auch noch Möglichkeiten, als Nachfolgekandidat in einem Unternehmen einen Platz zu finden, wenn er das
selbstverständlich
wollte?
Weil wenn wir uns überlegen, was ist ein Unternehmen ist idealerweise natürlich eine Ansammlung von Menschen, die anpacken, die etwas nach vorne bringen. Mit all den Maschinen und alles und mit den Gesetzmäßigkeiten, Verträgen, mit dem Geld. Aber wir sprechen davon, dass da Menschen zusammen anpacken. Also jetzt mal ganz runtergebracht. Und ich kann doch nicht sagen, nur weil Herr Knauf vielleicht nicht mehr 25 ist,
Aber fast, ja.
Genau, ich bin ja auch 29, weiß ich nicht, Z oder so. Also dann schaue ich mir doch an, was braucht dieses Unternehmen, also was braucht dieses System, welche Menschen braucht es? Und ein junger Mensch könnte zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gibt dort zwei Nachfolger und vielleicht muss man das auch noch dazu sagen, viele der Unternehmer, Unternehmerinnen, die zurzeit so Mitte 50, also so in der Gelegenheit sind, dass sie sagen, es muss jetzt hier durchaus was passieren, verpassen den Schritt, das mit ihren Kindern, wenn sie Kinder und Jugendliche sind, also deswegen Stichwort Bildung, da würde ich gleich gerne auch noch mal etwas zu sagen,
bitte.
Das ein Stück verpassen, das ganz bewusst zu besprechen. Also zu sagen, ihr habt die Freiheit, aber ihr müsst nicht. Was bedeutet das? Das kann nicht einmal am sonntäglichen Mittagstisch passieren, sondern das ist Arbeit, die ich zum Teil mit übernehme. So, wenn das aber schon nicht bewusst ist oder wenn diese Unternehmer und Unternehmerinnen das nicht besprechen, sondern viel in der Industrie, viel im Handwerk, den eigenen Kindern zum Studium statt zur Ausbildung raten, dann brauchen wir uns darüber hinaus nicht wundern, dass wir viel weniger junge Menschen haben, die sich mit Unternehmertum, also mit dieser fachlichen, kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen und dieser unternehmerischen Haltung von gleichzeitig hoher Verantwortung und hohen Gestaltungsmöglichkeiten, dass die sich nicht finden lassen. So, jetzt habe ich aber einen Herrn Knauf, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich habe vielleicht einen sehr jungen Mann, der sagt, ich möchte das vielleicht mal machen, aber ich möchte erst ein bisschen in die Welt und bei anderen Unternehmen gucken. Ich möchte eine Ausbildung machen und ein Studium draufsetzen. Das erlebe ich und dazu rate ich auch immer mehr, wirklich beides zu machen. Auch wirklich zu sagen, Studium ist nicht. Also ich habe ein Handwerk gelernt und habe dann studiert und bin dann ins Ausland gegangen. Also ich habe wirklich auch beides gemacht. Und nochmal zurück, wenn wir das schaffen, da ein Team draus zu bilden, aus einem Herrn Knauf, der eine Erfahrung von extern blickt. Und der externe Blick ist eine meiner Expertisen. Dafür werde ich mit all den Methoden der Erfahrung, klar, aber für den externen Blick, den schonungslosen und gleichzeitig respektvollen externen Blick, dafür werde ich beauftragt. Wenn also ein Herr Knauf zusammen mit dem, Anführungszeichen, alten Hasen und dem jungen Mann oder der jungen Frau oder beiden, ich habe jetzt letztens noch einen Geschäftsführer-Geschwisterpaar installiert, jeder schreit, das funktioniert nie. Ich sage, doch, das ist sehr mühsam, das ist sehr anstrengend, aber das funktioniert hervorragend. Einer ist der fachliche Part, die andere ist die kaufmännische. Also dafür, Herr Knauf ist ein Kandidat, aber nicht in der klassischen Art und Weise, bringen Sie das Geld mit, kaufen Sie das ganze Unternehmen und wir sind weg.
Und ja, vielleicht, ich glaube, diese Einstellung haben aber viele Unternehmen noch.
Nein,
nicht?
Das ist so.
Ja, ja, genau.
Vielleicht noch was zur jungen Generation. Mhm. Wenn ich von den Eltern geraten bekomme, ach, studier mal und dann guck mal. Wie soll ich ein Gespür für die, ja, hohe Verantwortung und für den Gestaltungswillen bringen? Also ich meine, warum machen Sie das, was Sie da machen? Weil wir die Freiheit haben, das zu tun. Ja, wir haben auch die Mühe und die Verantwortung, die manchmal drückt. Ja. Und ich glaube, ich halte was von Fördern und Fordern, ich halte was von Leistung zeigen. Ich halte aber eben auch sehr viel davon, dass wenn ich mit meinen eigenen altüberkommenen Anforderungen an Menschen, an junge Menschen herantrete und sage, du musst das so machen wie ich, und das bedeutet, nach 12 Stunden lege ich nochmal los und wir machen Digitalisierung, brauchen wir nicht, dann hat das nichts mit einer faulen jungen Generation zu tun, sondern dann hat das mit einem Missverständnis was zu tun, in welcher Zeit wir leben und das ist generationenübergreifende, wunderbare Synergien und Energien gibt. Und das ist etwas, das wird da draußen noch immer so entweder oder, die alten Patriarchen oder die faule junge Generation.
Ich hätte noch eine Frage so zum Abschluss, weil das ja immer wieder das Thema ist, Fachkräftemangel, man findet niemanden. Wir haben ja nun schon seit vielen Jahren eine sehr offensive Einwanderungspolitik in Deutschland, holen viele Migranten nach Deutschland. 2015 war der erste ganz, ganz große Strom. Das heißt, es sind Menschen, die sind jetzt schon 10 Jahre fast im Land. Und wie ist denn da Ihre Erfahrung? Wie viele, die wurden ja auch immer als hochqualifizierte und hochmotivierte Fachkräfte angepriesen. Wie viele von diesen sehen Sie denn jetzt in Ihrer täglichen Arbeit, die sagen, wir übernehmen ein solches Unternehmen?
Also das kann von mir nur ein Ausschnitt sein. Also das muss ich wirklich dazu sagen. Und ich glaube, man muss sehr genau unterscheiden, wie viel eigene, und das hat was mit der Kultur zu tun, das hat auch was mit einer Situation, aus der ich komme, in meinem Ursprungsland zu tun, dass die gut Ausgebildeten, die Offenen, die Willigen in der Regel selbst gründen und weniger in ein Unternehmen eintreten. Aber ich habe als Nachfolger oder Nachfolgerinnen, also wir nennen das auch so eine nachrangige Nachfolge, das bedeutet gar nicht, es geht immer, weil wir ja mehrere Generationen haben und der Prokurist oder der Abteilungsleiter ist vielleicht 10 Jahre jünger als der Betriebsinhaber, hat aber mit ihm zusammen das Unternehmen vielleicht groß gemacht, nach vorne gebracht. Und wir haben so eine, wir nennen das nachrangige Nachfolge, weil den können wir erstens beim ersten Übergang nicht übergehen. Wir müssen aber berücksichtigen, dass der ja auch nur noch 10 Jahre dabei ist und nicht 20 und 30. Und bei diesen Nachrangigen, da haben wir eine zunehmende Zahl an Menschen mit Migrationshintergrund. Und was da passiert ist, dass die letztlich ein Stück weit die Strukturen so verändern. Ich bin da auch immer wieder erstaunt, weil ich das ehrlich gesagt auch nicht erwartet hätte, dass tatsächlich auch so Strukturen für Frauen sich öffnen. Also das wird wie revolutioniert. Ich habe das nicht gedacht. Aber zahlenmäßig würde ich
Wie
sagen,
meinen Sie das jetzt, dass sich da Strukturen für Frauen
ja, also wenn Sie Menschen mit Migrationshintergrund in den Betrieb aufnehmen, also ganz normal in den Betrieb aufnehmen, die aber vom Alter vielleicht in 15 Jahren dran wären, dass sie ausscheiden würden, dann versuchen wir die natürlich, weil sie müssen alle mit einbeziehen, sonst laufen ihnen die Fachkräfte weg. Das ist ja eine einfache Regel. Regeln Sie Ihren Nachfolgeprozess, bleiben die guten Leute da und kriegen Sie, Stichwort Fachkräftemangel, kriegen Sie gute Leute. Und wenn Sie natürlich motivierte Mitarbeitende haben mit Migrationshintergrund, dann sind die gegebenenfalls diejenigen, die das Team eben weiter mittragen, weil die haben eine ganz andere Motivation, in diesem Betrieb zu bleiben. Die haben in der Regel, wenn es denn dann wirklich interessierte Menschen sind, die wirklich was anpacken und machen wollen, dann wollen die da bleiben. Und dann ist auch so eine Offenheit, können wir vielleicht eine Genossenschaft bilden mit dem. Ich habe vor letztes Jahr aus, weil es keinen familieninternen Nachfolger gab, es wurde externer Käufer, wollte man nicht. Haben wir uns die Belegschaft angeschaut und dort haben sich 25 der überwiegend Leitenden, aber auch ein paar der normalen gewerblichen Angestellten zusammengetan. Wir haben eine Genossenschaft gegründet und die übernehmen jetzt den Betrieb im Laufe der nächsten 5 bis 6 Jahre. Also zahlenmäßig habe ich nicht viele, von denen Sie gesprochen haben, aber dort, wo ich sie finde, ist es erstaunlich, was die so aufwühlen im
Ja,
positiven Sinne.
gut, das ist ja mal ein schönes Schlusswort. Also wir halten fest, rechtzeitig um die Nachfolge kümmern. Es ist nichts, wo man sagt, ich hau jetzt die Tür zu, verkaufe die Bude und nach mir die Sintflut. Es ist ein gleitender Übergang, wenn man sein Baby, was man jahrelang groß gemacht hat, in guten Händen wissen möchte. Die Frauen nicht unterschätzen, sind ganz ein wertvolles Potenzial. In die eigenen Reihen schauen beim Unternehmen. Da sind nämlich die loyalen und treuen Seelen des Unternehmens, die es viele Jahre begleiten. Da mal schauen, ob man da nicht Nachfolger und Nachfolgerinnen findet. Und ja, in diesem Sinne, wo ich sage, und natürlich Ü50 Leute und ne, auch solche wie der Herr Knauf, ne,
Und
und
Frauen.
genau, und die Frauen und
Frauen,
ne,
bitte, ja,
dass
Frauen an die
wir
Macht.
die auch mitnehmen, ne, weil die alle eben auch ihre wirklich herausragenden Qualitäten mit sich bringen. So, in diesem Sinne sagen wir, Bleiben Sie sich selbst treu, liebe Hörer und Hörerinnen.
Und uns natürlich immer gern.
Wir bedanken uns bei Frau Jeanette Peters und von J. Peters Consult. Ne? Also alle, die Fragen haben zu dem Thema, können Sie dort finden unter diesem Namen und der Adresse. Sie sind auch bei LinkedIn. Und zum Schluss natürlich immer unsere Herzensprojektangelegenheit, ein Hinweis auf die Heart for Strays Foundation. Das ist eine Stiftung zur Rettung von Straßenhunden. Sie betreibt nachhaltigen Tierschutz vor Ort im Ausland und rettet Tiere aus Tiertötungsstationen, aus Notsituationen und versorgt sie medizinisch. Außerdem setzt sich die Stiftung für Tierschutzunterricht an Schulen und verbesserte Tierschutzgesetze ein. Jede Unterstützung in Form von Spenden, Sachspenden, Futter, Boxen, Baumaterial, egal was es ist, es wird dringend gebraucht und es wird sehr gewertschätzt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.heartforstrays.com. Das schreibt sich Heart wie das englische Herz, die 4, die Zahl 4 und strays.com. Also www.heartfor, mit 4 geschrieben, strays.com.
Und wie immer wurde dieser Podcast natürlich produziert von Herbert Maria Schnalzer mit der 20 Life Biz Academy. Herzlichen Dank, dein.
Hohenzollern
und Knaufen.
Märkte, Macht und Menschen.
Holy moly, was für ein Podcast.